Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ja, Sie haben es gerade gehört in den Nachrichten. Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2022 ist jetzt da. 6 Titel noch im Rennen. Welche Bücher das sind und was uns das Ganze sagt über die deutsche Gegenwartsliteratur, das ist gleich unser Thema hier in der Lesart. So, da waren es nur noch 6. 6 Bücher sind noch übrig von den 20, die auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022 standen. Vor 8 Minuten wurde die Shortlist mit den 6 Finalistentiteln bekannt gegeben. Die Sprecherin der Buchpreisjury ist übrigens unsere Deutschlandfunk-Kultur-Kollegin Miriam C. Und wie die Feuerwehr ist jetzt unsere Redakteurin Wiebke Poromka hier ins Studio gerast. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wer sind diese 6? Ich verlese jetzt erstmal die Titel, damit das schon mal raus ist. Ganz streng alphabetisch. Fatma Aydemir steht auf der Liste mit ihrem Roman Jins. Dann Christine Bilkau mit Nebenan. Daniela Dröscher mit dem Buch Lügen über meine Mutter. Jan Faktor mit dem Roman Trottel. Kim de Lorison mit dem Blutbuch. Und Eckhard Nickel mit dem Titel Spitzweg. So, das sind die 6. Was sagen Sie erstmal so spontan? Was ist Ihr Eindruck von dieser Liste?
Ja, sehr vielfältig. Wenn man erstmal auf das Wie des Erzählens guckt, dann denkt man ja, das ist wirklich eine vielstimmige Liste. Da gibt es einen Roman wie Nebenan von Christine Bilkau, sehr leise erzählt, ein bisschen brav, ein bisschen konventionell vielleicht. Und daneben steht dann ein Roman wie Spitzweg von Eckhard Nickel. Und da, um das mal so ein bisschen böse zu sagen, springt einen wirklich auf jeder Seite der unbedingte Wille zum Artifiziellen an. Dann Fatma Aydemir hat eine deutsch-türkische Familiengeschichte geschrieben, sehr politisch, sehr emotional. Und bei Jan Faktor beispielsweise, da trifft man so einen hochtourigen Erzähler, der beständig das eigene Erzählen unterläuft, der mit Fußnoten arbeitet, der sich im besten Sinne verzettelt. Also da ist so Überforderung das literarische Prinzip. Also man könnte sagen, die Jury wollte vielleicht wirklich ein möglichst breites Panorama der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur abbilden.
Jetzt haben Sie über das Erzählen gesprochen. Wie ist das bei den Themen? Also gibt es überhaupt Themen, die sich irgendwie ballen? Gibt es thematische Linien bei dieser Liste?
Ja, im weitesten Sinne ja. Wenn man jetzt mal auf die Romane von Fatma Aydemir, Daniela Dröscher, Jan Faktor oder Kim de Lorison guckt, kann man sagen, das sind Bücher, die allesamt gucken auf das Verhältnis von Individuum und den Verhältnissen, aus denen sie stammen. Also durch welche Bedingungen, durch welche Einflüsse wird man geprägt in seinem Denken oder auch in der eigenen Körperlichkeit und vor allen Dingen, welche Rolle spielt dabei eben nicht nur dieser breite Rahmen der Gesellschaft, sondern auch der engere, der Familie. Im Grunde könnte man sagen, da sind schon ganz schön viele Kinder- und Enkelbücher auf dieser Liste.
Das heißt, wenn man sich jetzt fragt, was für ein Bild diese Liste von der deutschen Gegenwartsliteratur zeigt, könnte man schon mal sagen, es geht in unserer Gegenwartsliteratur viel um Herkunft aus familiären Zusammenhängen, aus Traditionen.
Genau, das ist das eine. Das andere, was sich in dieser Shortlist auch relativ deutlich zeigt, ist ein Befund, den wir schon kennen aus den vergangenen Jahren über die deutschsprachige Literatur. Ganz einfach, sie ist diverser geworden. Da wird das vollzogen oder auch vorab vollzogen, was man auch sonst in der Gesellschaft sieht, das Zuschreibung aufgelöst werden, über Herkunft, über Geschlecht. Das ist vielleicht am eindrücklichsten auf dieser Liste passiert, das bei Kim de Lorison, Blutbuch, da haben wir es mit einer queeren Erzählfigur zu tun, die einerseits die Schichten der eigenen Herkunft frei legt, sich dann aber auch frei schreibt, eben von diesem engen Korsett. Und was auch auffällig ist auf dieser Liste und worin sich auch so ein Trend, ja, kann man sagen, der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur abbildet, das ist das Genre Autofiktion. Und auf dieser Liste sieht man, finde ich, sehr überzeugend, dass Autofiktion eben nicht einfach nur so eine Nabelschau sein muss, eine literarische, sondern dass das auch so ein Eingangstor sein kann in so Überlegungen, universellere Überlegungen über soziale Kontinuitäten oder eben auch über Zeitgeschichte. Und besonders eindrücklich macht das meiner Meinung nach Daniela Dröscher in ihrem Roman Lügen über meine Mutter. Das ist eine wirklich unerhörte Familiengeschichte, spielt im Hunsrück der 1980er Jahre, erzählt die Geschichte tatsächlich von Daniela Dröschers Mutter. Und eine besondere Rolle hat in dieser Familienkonstellation der Vater, der nämlich aufsteigen will beruflich, will aber nicht so recht gelingen und sein ganzes Misslingen, seine ganzen Kränkungen, die schiebt er darauf, dass seine Frau, also die Mutter der Erzählerin, angeblich zu dick ist. Okay. Und das ist eben, und sozusagen, der führt dann so ein Überwachungssystem regelrecht ein, stellt sich immer neben die Waage.
Für ihr Essen oder?
Ja, genau, schickt sie auf Kuren und so weiter. Und das ist jetzt eben nicht nur die Manie so eines speziellen Mannes, eines sehr fragwürdigen Mannes, sondern da spiegelt sich natürlich ganz viel Zeitgeschichte. Also wie viel zum Beispiel Körperideale der Nationalsozialisten sind da irgendwie noch untergründig dabei. Oder auch das Wirtschaftswunder, ne? So als Maßstab für die Biografie jedes Einzelnen. Und das ist, wenn ich das noch kurz sagen darf, auch einfach wahnsinnig interessant erzählt, weil Daniela Dröscher so eine Form findet, die einerseits fiktional ist, da wird aus Kinderperspektive erzählt, dann gibt es aber auch essayistische Passagen, in denen sie diese ganzen Zusammenhänge, die gesellschaftlichen, die so ein Kind eben nicht erkennen könnte, reflektiert. Und eben auch zum Beispiel auch in Dialog mit ihrer Mutter tritt und sagt, darf ich eigentlich nochmal über dich erzählen? Also darf ich deinen Körper nochmal ausstellen und ihm vielleicht dadurch Gewalt antun, so wie der Vater das natürlich rhetorisch oder auch lebenspraktisch immer so getan hat.
So, nachdem Sie jetzt die Liste eher in ihrer Breite dargestellt haben, ist ja jetzt die Frage, wer wird am Ende den Buchpreis bekommen? Mhm. Und wir können jetzt mal den Gewinner, die Gewinnerin mit statistischen Methoden zu ermitteln versuchen.
Oh,
da hat die Germanistik der Universität Greifswald, die hat alle statistischen Daten für den Deutschen Buchpreis bisher zusammengefasst. Und danach ist das Ergebnis eindeutig, der Gewinner des Buchpreises heißt meistens Thomas. Jetzt ist das Problem, dass es ein bisschen ungünstig wir haben keinen Thomas auf dieser Liste, aber wir können auch andere Anhaltspunkte heranziehen. Am meisten Chancen hat in diesem Jahr statistisch gesehen ein Mann, weil bisher es gibt einen leichten Frauenüberhang auf der Liste. Der Mann darf aber nicht Jan oder Reinhard heißen, weil diese Vornamen noch nie gewonnen haben. Der Buchtitel sollte aus einem Wort bestehen, idealerweise am besten ein Fremdwort. Das alles passt hervorragend auf Jochen Schmidt und seinen Roman Flocks, der auf der Longlist stand, aber wiederum nicht auf der Shortlist. Jetzt können wir doch nicht mit der statistischen Vorhersage feststellen. Wir müssen auf die altbewährten Mittel zurückgreifen. Wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, Sie haben sich über einige Titel so ein bisschen eher distanziert geäußert. Wenn ich richtig verstanden habe, ist Daniela Dröscher Ihre Favoritin?
Daniela Dröscher wäre eine Favoritin. Und ansonsten ist ja interessant, also Sie haben mich jetzt so ein bisschen schwindelig geredet. Das war jetzt ja wie so bei Mathe, so Textaufgaben, ne, wo man am Ende immer Dreisatz nehmen muss. Es gibt aber ja erstaunlicherweise 5 Titel, die nur ein Wort im Titel tragen. Einer davon wäre auch mein zweiter Favorit neben Daniela Dröscher, das wäre Jan Faktor. Der heißt jetzt blöderweise der Autor Jan mit Vornamen, das haben Sie auch gerade ausgeschlossen. Dennoch ist das, glaube ich, ein ganz bedeutsamer Roman, eben auch ein Roman, der autofiktional erzählt und der auch sehr viel Zeitgeschichte erzählt, in diesem Fall osteuropäische, ostdeutsche. Jan Faktor ist in Prag geboren, 1951, ist dann nach Ostberlin übergesiedelt, erzählt viel über die, auch über die Kunstszene des Prenzlauer Bergs und hat vor allen Dingen ein ganz schmerzhaftes Zentrum dieser Roman, nämlich den Tod des Sohnes von Jan Faktor, der sich mit Anfang 30 das Leben genommen hat. Also im Grunde ein Roman über etwas, was gar nicht erzählbar ist.
Wenn ich da kurz Eigenwerbung machen darf, wir hatten ein, glaube ich, gar nicht so ungelungenes Gespräch mit Jan Faktor hier in der Sendung und das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Jetzt wird ja der Preis, also wenn man es wirklich weiß, wer diesen Preis kriegt, das wird der Montag, der 17. Oktober sein, der Montag vor der Frankfurter Buchmesse, dann wird der Preis verliehen, dann werden alle 6 Nominierten im Saal sitzen, im Kaisersaal des Frankfurter Römer, aber dann wird nur eine oder einer auf die Bühne gerufen. Sie haben das schon öfter beobachtet. Wie ist das eigentlich für die 5, die dann nicht aufgerufen werden?
Ich habe tatsächlich noch nie einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, die dann ohne Preis gehen müssen, gefragt, wie sich das anfühlt. Aber es kann einfach nur eine sehr große Enttäuschung sein, weil diese Spannung während dieser einstündigen Zeremonie, die ist wirklich enorm. Und das hat wirklich so etwas ganz Flirrendes, ganz Aufgeladenes, weil es eben nicht nur um diesen Preis geht, sondern weil sich ja zum Auftakt der Buchmesse auch zum ersten Mal wieder der Literaturbetrieb zusammenfindet. Und neben diesem ganzen Symbolischen hat es natürlich auch einfach eine enorme finanzielle Bedeutung, wenn man da nicht gewinnt. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert, aber das ist ja längst nicht alles, sondern eine Auszeichnung am Ende führt im Grunde geradezu also automatisch dazu, dass man auf der Bestsellerliste steht oder dass man Lizenzverkäufe ins Ausland macht. Und es ist natürlich klar, Geld, das bedeutet für Schriftsteller und Schriftstellerinnen natürlich auch Zeit zum Schreiben, also für das nächste Buch.
Jetzt ist die Shortlist da für den Deutschen Buchpreis 2022 mit 6 Titeln für uns eingeschätzt von der Deutschlandfunk-Redakteurin Wiebke Poromka. Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einen eigenartigen Titel hat das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. So Glenn wie möglich heißt das Buch der Autorin Sarah Ellis und der Illustratorin Nancy Vaux. Das ist ein Bilderbuch für Menschen ab 5 und unsere Kritikerin Silvia Schwab hat sich das für uns angesehen. Guten Tag, Frau Schwab.
Guten Morgen.
So Glenn wie möglich, dann der Untertitel macht es etwas deutlicher, worum es geht, um das Leben des Pianisten Glenn Gould. Aber ich muss sagen, so ganz hell ist mir das trotzdem nicht. Was heißt denn hier so Glenn wie möglich?
Ja, dieses Bilderbuch erzählt, wie Glenn aufwächst und wie er dann eben der geniale Pianist wurde, der er war. Und dieser Titel meint, schon als Junge spürte Glenn, dass er nur beim Klavierspielen ganz und gar er selbst sein kann. Also völlig unabhängig von Erwartungen und Forderungen von außen. Also beim Klavierspielen ist er so Glenn wie möglich. Eins mit seinem inneren Orchester, wie es einmal heißt. Und ich finde, dieser Ausdruck, das heißt übrigens das Bilderbuch im Englischen As Glenn As Can Be, ist eine total schöne und auch so sprechende Formulierung für dieses Einssein mit sich selbst.
Und es trifft auch das dann, was ich vom Leben von Glenn Gould bisher gehört habe, nämlich, dass es sich das um Musik, Musik und nochmal Musik gedreht hat. Gab es denn auch andere wichtige Dinge in seinem Leben, von denen das Buch was zeigt?
Ja, und das ist ganz interessant gemacht. Hier kommen ganz viele wichtige Dinge und Eigenschaften zur Sprache, bevor wir dann erfahren, dass dieser Junge so begabt ist. Also der erste Satz heißt zum Beispiel, Glenn ist ein Junge, der weiß, was er mag. Und er weiß übrigens ganz genau, was er mag. Auf jeder weiteren Doppelseite erfahren wir dann, was das ist. Also zum Beispiel mag er Boote, er mag Tiere, er mag Spaß, er mag die Natur, lesen, lernen. Und wir erfahren auch, was er nicht mag, nämlich zum Beispiel Fische, Kälte, Mobbing, Partys. Und dass er die Musik über alles liebt, also den Klang, das Dirigieren, das Spielen, das wird fast wie nebenbei klar, also zwischen den Zeilen und in diesen wunderbar feinfühligen Bildern.
Jetzt ist Glenn Gould ja wirklich eine Pianistenlegende, vor 40 Jahren gestorben, berühmt für seine Bach-Aufnahmen vor allem. Warum sich ein 5-jähriges Kind für so eine Pianistenlegende interessieren sollte, das liegt ja jetzt nicht sofort auf der Hand. Wie macht das Buch denn diesen Menschen zugänglich für junge Menschen?
Ja, indem es zeigt, dass dieser Mensch auch ein ganz normaler Mensch war. Es erzählt von einem Jungen, der also auf den ersten Seiten wirklich ein Junge ist wie jeder andere, der zwar sehr sensibel ist, sehr nachdenklich ist, aber mit dem man sich gut identifizieren kann. Dann kommt irgendwann heraus, dass er diese außergewöhnliche Begabung hat und dadurch wird er natürlich auch ein Stück zum Außenseiter. Aber das kann dann auch jedes Kind verstehen. Du bist besonders, du bist einmalig, aber du bist trotzdem eben auch ein normales Kind oder man könnte es umdrehen. Du hast auch Eigenschaften, die andere nicht haben. Du bist in anders, aber das ist eben ein Plus und das ist kein Minus. Und das macht vielleicht auch, dass du eines Tages sogar berühmt werden kannst. Also es ist nicht so, dass hier Glenn Goulds Leben geschildert würde in Abschnitten oder so. Und es wird einfach, oder sagen wir so, es geht um die Substanz dieses Lebens, um dieses innere Reifen eines Kindes hin zu einer Musikerpersönlichkeit. Und wenn das jetzt ein bisschen abstrakt klingt, es kommt sehr, sehr natürlich und ja, wie selbstverständlich rüber.
Wahrscheinlich ja vor allem auch durch die Bilder von der Illustratorin Nancy Vaux. Was sind das denn für Bilder?
Ja, das sind tolle Bilder. Die sind fast, könnte man sagen, musikalisch. Also alles Breitbandformate, die sich über Doppelseiten, fast alle erstrecken. Und die geben dadurch dem Geschehen, also ob das jetzt Innenräume sind oder ein Konzertsaal oder der Strand, die geben dem Geschehen sehr viel Raum, sehr viel Luft und Licht. Und Nancy Vaux taucht dann diese Szenen in sehr warm kolorierte Aquarelle, in zarte Tuschezeichnungen. Da dominieren Blau-Grau, Nebelschwaden, Landschaften, Wasserflächen, zumindest in den Jugendjahren. Und als dann Glenn älter wird, dann kommt mehr Schwarz dazu, ganz sachlich auch, denn dann gibt er Konzerte, da stehen dann die Riesenflügel, da ist das Publikum im Dunkeln, die dunkle Kleidung. Und das macht das Ganze natürlich auch irgendwie so ein bisschen ernster und getragener und ja, spiegelt im Grunde auch die Entwicklung des jungen Mannes zum reifen Künstler.
Ja, und als reifer Künstler war Glenn Gould, soweit ich jetzt weiß, auch ein sehr eigener Mensch, ja, einsiedlerisch, menschenscheu, unglaublich penibel bei seinen Aufnahmen, auch so mit einigen Marotten, der hatte doch immer so niedrigen Hocker bei seinen,
ja, das hatte er wohl bei seinem Lehrer gelernt, dass er so tief saß und ja, fast sich hoch liften musste zur Tastatur.
Und diese Eigenheiten, die ja auch was Befremdliches haben, kommt das auch vor in diesem Porträt für Kinder?
Ja, also man spürt das ja schon von Anfang an. Er ist zwar einerseits ein normaler Junge, aber er ist auch sehr besonders. Und da kommt dann früh dieser Hang zum Einsiedlertum, dann so seltsame Fantasien, Ideen, dann die immer größere Abneigung zum öffentlichen Konzertieren, woraus sich dann auch fast eine panische Angst vor Menschenmassen entwickelte und daraus dann wieder logisch diese unglaublich peniblen Studioproduktionen. Er ist irgendwann öffentlich gar nicht mehr aufgetreten. Und diese Entwicklung können wir aber unmittelbar nachvollziehen. Wir können die verstehen. Und zwar, weil dieser Text das so einfühlsam schildert und diese Bilder auch so ausdrucksstark umsetzen.
In dem Buch So Glenn wie möglich, das Leben des Pianisten Glenn Gould, das Buch von Sarah Ellis und Nancy Woh, wurde übersetzt von Jean-Claude Lin. Im Verlag Freies Geistesleben ist das erschienen mit 40 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Wie gesagt, ein Buch für Leser und Leserinnen, Betrachterinnen ab 5. Herzlichen Dank an Silvia Schwab. Vor einiger Zeit habe ich im Kino den großartigen Animationsfilm Die Abenteuer des Prinzen Ahmed von Lotte Reiniger gesehen. Das ist der weltweit älteste, heute noch erhaltene Animationsfilm in Spielfilmlänge. Und danach habe ich mir die Augen gerieben und mich gefragt, erstens, warum habe ich von diesem Film noch nie gehört und vor allem, warum habe ich noch nie von Lotte Reiniger gehört. Um Frauen wie Lotte Reiniger geht es in einem neuen Buch von Vera Weidenbach. Das Buch heißt Die unerzählte Geschichte, wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen. Und die Autorin Vera Weidenbach ist jetzt hier bei uns. Seien Sie willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Die Fragen jetzt aus Ihrem Titel, lassen Sie uns die mal anschauen am Beispiel von Lotte Reiniger. Wie hat sie denn die moderne Welt miterschaffen?
Sie haben es schon gesagt, es ist der erste Trickfilm, der erste abendfüllende Trickfilm, den sie gemacht hat in so einem, in so einer ganz tollen Technik. Das sind so ganz detaillierte Scherenschnitte, die sie animiert hat.
Sieht toll aus.
Und wir denken ja immer, also er war schon 1926 fertig, also 10 Jahre bevor Walt Disney den ersten Zeichentrickfilm geschaffen hat. Und genau, sie ist eine Filmpionierin.
Und warum kennen wir diese Filmpioniere nicht mehr? Dann die zweite Frage aus Ihrem Titel.
Bei Lotte Reiniger ist der Hauptgrund, dass die USA dann relativ schnell die kulturelle Hegemonie übernommen haben und Walt Disney ja so alles überstrahlt hat dann. Und das ist auch so etwas, wofür ich ein Bewusstsein schaffen will, dass die Geschichte eben immer von den Stärkeren erzählt wird, die Deutungshoheit haben. Und das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft alle marginalisierten Gruppen, sehen wir im Kolonialismus, wo auch dann die Kolonialmächte Geschichte nicht erzählt haben, wie sie erzählt werden sollte, Fakten, genau, und Kultur dadurch ausgelöscht wurde. Und das ist bei den Frauen eben auch so. Und dafür möchte ich ein Bewusstsein schaffen und dass auch danach gefragt werden soll, welche Geschichten werden eigentlich nicht erzählt. Genau.
Bei Lotte Reiniger kommt, glaube ich, dazu, um das nur ganz kurz zu sagen, sie musste Deutschland dann verlassen. Das hat sicherlich auch auf ihre Arbeit
genau,
und ihre Wahrnehmung abgestrahlt.
Der Film, der Originalfilm ist auch zerstört worden bei der Schlacht um Berlin. Es gibt noch zum Glück eine Kopie, die überlegt lebt hat in London. Ja, natürlich.
Jetzt erzählen Sie von vielen solcher Frauen wie Lotte Reiniger. Das sind Physikerinnen, Sozialistinnen, Pulsarstern, Entdeckerinnen, alles ganz aufregende Geschichten, Philosophinnen, Rockstars sind dabei, 40 solcher Frauen haben Sie aufgespürt. Das ist schon mal als Sammlung dieser Lebensgeschichten unglaublich interessant und sehr besonders. Was aber Ihr Buch darüber hinaus, fand ich, zu was Besonderem macht, ist einmal, dass Sie Ihre eigene Entdeckungsgeschichte und Ihre eigene Wahrnehmung davon auch miterzählen und dass Sie die Mechanismen dann auch aufdecken und auch strukturell zu erfassen versuchen, was diese Frauen dann oder die Erinnerung an sie zum Verschwinden gebracht hat. Wenn wir erstmal auf Ihre eigene Erfahrung schauen, da schreiben Sie, es sei Ihnen öfter ergangen bei der Recherche, wie der Figur Neo in dem Film Matrix. Erklären Sie das mal, was ist das für eine Erfahrung?
Das war auch tatsächlich die Erfahrung, als mir das Ausmaß bewusst geworden ist, wie viel eigentlich vergessen wurde. Und in Matrix ist es ja so, dass Neo dann bewusst wird, dass die Welt, in der er lebt, ganz anders aussehen müsste eigentlich, wenn es eben nicht das Programm wäre, was ihnen vorgespielt wird. Und wenn alle anderen Menschen wüssten, was er weiß, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Und beim Recherchieren habe ich mich dann, als dann dann diese Geschichten vor mir lebendig geworden sind. Das macht man sich eigentlich auch gar nicht klar. Natürlich weiß man, es gibt das Patriarchat, deswegen wurden Frauen unterdrückt. Aber wenn dann diese Namen alle lebendig werden, die ich auch selber gerne gekannt hätte, dann wird einem und eben die Geschichte neu entsteht mit so vielen Stimmen, die verloren gegangen sind, dann wird einem erstmal so das Ausmaß bewusst und eben, dass die Geschichte ganz anders aussehen würde, wenn Frauen darin immer einen Platz gehabt hätten.
Und jetzt machen Sie drei Grundmuster, haben Sie herauspräpariert, Mechanismen, mit denen die Leistungen von Frauen unsichtbar gemacht wurden und werden. Wenn wir uns die mal anschauen, das erste Muster klingt erstmal ganz einfach, das heißt einfach verschwinden lassen. Wie lässt man denn die Leistung von Frauen verschwinden?
Ja, das ist auch ein ganz spannender Aspekt, dass Frauen, viele Frauen in dem Buch zu ihren Lebzeiten total bekannt waren und berühmt. Rosetta Tharpe ist so ein Beispiel, die hat den ersten Rock'n'Roll-Song gespielt und war ein Superstar. In den USA, wurde im Radio gespielt. Elvis Presley hat sie dauernd als ihr Vorbild genannt, andere große Jazzmusiker auch. Und dann wurde sie aber nicht in diese offiziellen Listen aufgenommen, die größten Musiker der USA. Und das passiert eben, gibt es auch andere Beispiele im Buch, dass Frauen diese offiziellen Ehrungen, dass sie von den Kritikern erstmal nicht ernst genommen wurden und dann eben diese offiziellen Ehrungen nicht bekommen haben und nicht in den Kanon, von dem wir ja immer sprechen, aufgenommen wurden. Und daraus werden aber Lehrpläne an Gymnasien, daraus werden die Straßennamen, die wir erinnern. Und weil das eben mit Frauen nicht passiert ist, würden sie auch in der Geschichte weggelassen.
Die zweite Methode klingt ein bisschen komplizierter. Erstmal dem Namen nach, die haben Sie Rekategorisierung genannt. Was meinen Sie jetzt damit?
Damit meine ich, dass Frauen, wenn wir Frauen kennen, dann sind es ja meistens Mitarbeiterinnen, dann sind es Geliebte oder Musen von großen Männern. Und das sind die Kategorien, in denen wir Frauennamen kennen, in denen Frauen auch irgendwie einen Platz in der Geschichte haben. Aber das sind dann eben... Dadurch müssen wir uns nicht mit dem eigenen Werk der Frauen beschäftigen. Ein Beispiel im Buch ist dafür Margarete Steffin, die immer als die Assistentin von Bertolt Brecht gilt, obwohl sie bei ganz vielen Theaterstücken Co-Autorin sein müsste. Aber unter dieser Funktion kennen wir sie nicht. Wir kennen sie nur als Mitarbeiterin.
Und um auf die dritte Methode noch zu schauen, die haben Sie Zwei-Klassen-Geschichte genannt, kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Was heißt das in Bezug auf Ihr Thema?
Das ist durch diese Wertung oder Frauennamen erinnern wir auch, wenn wir sie erinnern, als die erste Frau. Also wir erinnern sie als die erste Professorin, die erste Präsidentin vielleicht. Und dadurch, was so daherkommen soll, auch wie eine besondere Ehrung, ist dann aber eigentlich wirkt genau das Gegenteil, weil wir dadurch den Eindruck bekommen, Frauen haben immer in einer anderen Liga gespielt als Männer. Die waren eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, erstmal so gut zu werden wie Männer, was aber eben auch nicht stimmt. Also sie haben immer Leistungen erbracht, die genauso gut waren wie die von Männern, nur wurden sie nie so genannt, nie so bewertet.
Das finde ich auch interessant, dass Sie sagen, Sie wollen jetzt keine eigene Frauengeschichtsschreibung aufmachen, sondern eben nicht die ersten Richterinnen, ersten Forscherinnen und so weiter aufziehen, sondern zeigen, das ist ein gemeinsames Feld, in dem Frauen und Männer gleichrangig agiert haben, soweit es ihnen eben möglich war. Hängt auch damit zusammen mit diesem Ansatz, wie Sie mit Sprache umgehen in Ihrem Buch? Sie gendern zumeistens nicht, so wenn ich das richtig gesehen habe, um sozusagen auch ein gemeinsames Sprachfeld zu erhalten.
Und auch so ein bisschen, um den Konflikt darzustellen oder auch diese Zwei-Klassen-Geschichte, von der wir sprechen. Weil immer, wenn wir den weiblichen Titel sozusagen dranhängen, wenn ich zum Beispiel von Rosetta Tharpe, von der besten Musikerin des 20. Jahrhunderts gesprochen hätte, dann hätten alle natürlich gedacht, naja, klar, unter den Frauen. Aber stattdessen sage ich im Buch, eine der besten Musiker der USA, was beim Lesen, glaube ich, ein bisschen zu Irritationen führen wird, wenn dann plötzlich das Personalpronomen nicht passt. Aber diese Irritation ist gewollt. Und ich habe das gemacht, weil sonst, glaube ich, auch die Auseinandersetzung der Frauen selbst mit diesem Titel, den sie durch eben ihre diese weibliche Endung haben, zu kurz gekommen wäre, weil die gab es auch. Auch die Frauen haben sich mit ihrer Position in einer Welt, in der ihre Position nicht vorgesehen war, auseinandergesetzt.
Das Buch Die unerzählte Geschichte, wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen, von Vera Weidenbach. Sie haben gehört, wie interessant das ist. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Straßenkritik.
Ich bin die Theresa Zauner. Meine Eltern haben einen Biobauernhof, mit dem bin ich auf dem Wochenmarkt und verkaufe hier meine Produkte. Und gerade lese ich das Buch Liebe kennt deine Grenzen von Ludwig Schwankel. Das begeistert mich total, weil man sehr viel über sich selbst lernt, sehr viel über Beziehungen mit Personen, mit Familie, mit der Arbeit und man sich da in die Richtung sehr gut weiterentwickeln kann. Ich würde nicht sagen, dass er nur so ein Beziehungsratgeber ist, sondern es dreht sich schon ums ganze Leben. Einfach, dass man mehr bei sich selbst ist. Also er macht sehr viel Selbstheilung. Also dass man bewusster lebt oder glücklicher leben kann oder sonstige Dinge. So in die Richtung würde ich sagen.
In Ingolstadt liest Theresa Zauner das Buch Liebe kennt deine Grenzen, das emotional-energetische Training für dein stabiles Ich, so ist der ganze Titel. Ein Buch von Ludwig Schwankel, das ist erschienen im Gräfe und Unser Verlag. Die Taschenbuchausgabe mit 192 Seiten kostet 17 Euro.